Vielen Dank, Christoph. Ja, ich habe schon, als du angefangen hast, zu sagen, dass du etwas motiviert warst, dir zu kaufen, habe ich schon gedacht, wird es ein Fernseher sein? Nein, aber dieses Stand-up-Paddling-Floß habe ich auch gesehen. Ich glaube, es war online und reduziert, gut reduziert, ja. Habe ich auch wahrgenommen, habe auch schon damit geliebäugelt, aber ehrlich gesagt, ich bin zu feige. Ich hatte nämlich mal so ein Ding im Kofferraum liegen, geliehen und war in Österreich an einen See gefahren und ich habe mich nicht getraut, vor den Leuten das auszuprobieren. Also ich habe mich da irgendwie geschämt, wenn es tatsächlich so ist, wie du sagst, man probiert das aus und fällt ins Wasser und irgendwie muss man das, glaube ich, üben mal an einer Stelle, wo dann gerade nicht so viele Leute dabei sind und vor allen Dingen, es ging direkt von einem Steg aus und nicht so seicht ins Wasser rein. Da muss ich einfach bekennen, da war ich einfach zu feige, genau. Aber genau, bei der Gemeindefreizeit üben wir das. Wir hatten letzte Woche begonnen, uns mit diesem nicht Propheten, sondern mit diesem Mundschenk, späteren Statthalter von Jehud, Nehemia, zu beschäftigen. Und wir haben gesehen, dass dieser Nehemia ein erstaunlicher Mann war. Er hatte eine sichere Stellung als Mundschenk bei dem persischen König Artaxerxes aufgegeben, um sich für Gott, für sein Volk einzusetzen, etwas zu bewegen, weil es ihnen getrauert hat, dass diese Stadt Jerusalem, aus der er ja gar nicht kam, also die Vorfahren von ihm kamen daher, aber er selbst ja gar nicht, er kannte die Stadt gar nicht. Er hatte immer nur von denen, die vor ihm gelebt haben und dann auch noch mit ihm gelebt haben, aus Erzählungen gehört, wie schön diese Stadt eigentlich war. Und er war so traurig darüber. Und er hat sich ansprechen lassen und gesagt, ja, wenn das wirklich Gottes Reden ist, was da in meinem Herzen passiert ist, dann will ich mich aufmachen und Jerusalems Stadtmauer wieder aufbauen. Aber dann haben wir festgestellt, dass es nicht reicht, uns einfach nur immer Männer und Frauen der Bibel irgendwie anzuschauen, sie zu bewundern, überwältigt von ihnen zu sein, was sie so geleistet haben, wie sie sich für Gott und sein Volk eingesetzt haben. Es reicht nicht, auch ihnen einfach nur nacheifern zu wollen. Es reicht nicht, sie zu bestaunen und zu sagen, so, genau so müssten wir auch sein. Weil das motiviert uns nur für ganz kurze Zeit. Dann ist es wieder vorbei, dann flaut es wieder ab. Und darum ist es viel wichtiger, dass wir begreifen, was diese Leute dazu gebracht hat, sich für Gott einzusetzen, an welcher Stelle es bei ihnen Klick gemacht hat. Und wir haben gesehen, der treibende Motor für all das, was Nehemia für Gott tat, war nicht, dass er sich aufrafft und sagte, oh Mann, jetzt muss ich aber mal was für Gott tun. Sondern der treibende Motor für Nehemia war, dass er die Vision hatte, dass Gott mit den Menschen noch nicht am Ende war. Dass er glaubte, dass Gott Jerusalem wieder aufbauen möchte und dass Gott noch etwas mit seinem Volk vorhat, ihnen ein erfülltes Leben schenken will. Und sehen wir, wenn wir darüber sprechen, dass wir in unsere Gemeinde mit unserer Zeit uns mit unserer Kraft und auch mit unseren Finanzen einsetzen sollen, dann muss das letztlich auch aus dem Grund geschehen, weil wir Gottes Vision von Gemeinde begriffen haben und weil wir glauben, dass Gottes Antwort auf die geistliche Not dieser Welt lebendige Gemeinden sind und weil wir an dieser Antwort Gottes, an seiner Gemeinde, Anteil haben wollen, mitmachen wollen, Teil sein wollen. Deswegen wollen wir uns einsetzen für Gott. Wir wollen uns für Gott, für seine Sache, für seine Gemeinde einsetzen, weil wir der Überzeugung sind, dass kein politisches System das Herz des Menschen besser machen wird. Kein Sozialprogramm wird den Menschen wirklich grundlegend und nachhaltig zum Guten verändern. Kein technischer Fortschritt kann uns das Paradies auf dieser Welt zurückgeben. Und kein materieller Wohlstand Wohlstand kann den Menschen wirkliches Leben und Perspektive geben. Die Begegnung mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus kann einen Menschen grundlegend verändern. Und diese Begegnung kann am besten und am nachhaltigsten geschehen in einer lebendigen Gemeinde. Darum bauen wir Gemeinde. Und das ist die Vision, die uns treibt, dass Gott durch seine Gemeinde Menschen begegnet, ihr kaputtes Leben wieder heil machen kann und ihnen aber natürlich auch ewiges Leben schenkt. Und das muss letztlich der Grund sein, warum wir uns mit dem, was uns gegeben ist, mit unseren Möglichkeiten für Gottes Gemeinde einsetzen wollen. Nun sehen wir, nachdem wir letztes Mal diese Vision betrachtet haben, uns damit hoffentlich auch identifiziert haben, diese Vision, die Nehemia in Gang gesetzt hat und ihn getrieben hat, wollen wir heute sehen, was für einzelne Schritte er gehen musste, damit dieses große Vorhaben, nämlich Jerusalem bzw. die Stadtmauer, um Jerusalem wieder aufzubauen, auch in die Tat umgesetzt werden konnte. Sehen wir, es kann sehr erhebend sein, für große Visionen zu schwärmen, solange man nicht begonnen hat, den ersten Schritt zu gehen. Und darum müssen wir an dieser Stelle zunächst einmal eine ganz profane und scheinbar völlig natürliche Feststellung machen: Nehemia reitet tatsächlich los. Hört sich ein bisschen schlicht an. Nehemia bleibt nicht bei den Erfahrungen, die er einmal mit Gott gemacht hat, stehen, sondern er lässt sich zu weiteren Schritten herausfordern. Er reist nun tatsächlich nach Jerusalem. Er untersucht auf eigene Faust den Zustand der Mauer. Und er hat einmal erlebt, dass Gott mit ihm war, als er dort mit dem König Artaxerxes gesprochen hat. Und nun zieht er die Konsequenzen. Er geht weitere Schritte und er geht weitere Risiken ein, weil er glaubt, dass Gott ihn auch weiterführen will, weil Gott etwas begonnen hat und dass er das auch zu Ende bringen will. Also Nehemia reitet tatsächlich los. Vielleicht denken wir, na, das ist nun wirklich ein bisschen platt. Natürlich reitet er los. Der hatte doch eine Vision für die Sache. Ist doch klar, dass er die jetzt auch angeht. Aber ist das wirklich so klar? Ist das wirklich so klar? Ist es nicht oft unser Problem, dass wir als Christen haben, dass wir eben genau das nicht tun? Dass wir nach einem Schritt mit Gott eben doch wieder keinen Mut haben, einen zweiten Schritt zu gehen. Da haben wir eine Erfahrung mit Gott gemacht, haben erlebt zum Beispiel, dass Gott auf unser Gebet geantwortet hat, dass er uns in einer kniffligen Situation den richtigen Weg gewiesen hat, dass er in einem Problem, das wir hatten, tatsächlich eingegriffen hat und es gelöst hat. Und wir waren glücklich, wir waren happy darüber. Und wir haben plötzlich gemerkt, wow, es funktioniert. Es geht. Da ist etwas dran an unserem Glauben. Wir gehören zu einem Gott, der lebt, der eingreift. Wir gehören zu einem Gott, der Macht hat. Wir beten zu einem Gott, der uns ernst nimmt und der reagiert und der sich zu uns stellt, wenn wir uns ihm zuwenden. Aber dann kam wieder der Alltag. Tage vergingen, Wochen vergingen und wir haben es nicht gewagt, mal jemandem anderes davon zu erzählen. Vielleicht auch weitere Schritte mit unserem Gott zu gehen. Wir hüten dieses Erlebnis mit Gott wie einen Schatz. Aber irgendwie sind wir auch dabei stehen geblieben. Und mittlerweile hat dieser Schatz auch schon wieder Staub angesetzt. Und schließlich sind wir wieder so weit, dass wir uns fragen, wie war das damals mit dieser Gebetserhörung? War das wirklich Gottes Eingreifen? Oder war das nicht vielleicht doch nur ein komischer Zufall? War das damals in der Predigt wirklich Gottes Reden? Oder habe ich mir das nur eingebildet? Habe ich das wirklich mit Gott erlebt oder war das doch nur mein Wunschdenken? Und wir ziehen das wieder in Zweifel, was wir doch schon eigentlich so sicher glaubten. Im Alten Testament gibt es die Begebenheit, wo der Prophet Elia einen Auftrag von Gott bekommt. Nachzulesen in 1. Könige 18. Gott gibt ihm den Auftrag, im Schaukampf gegen die Baalspriester anzutreten. Zwei Opferstätten werden aufgebaut. Die eine für den Gott Baal, die andere für den Gott Israels. Die einzige Bedingung ist, niemand darf ein Streichholz benutzen und das Opfer in Brand stecken. Die Baalspriester rufen stundenlang ihren Götzen Baal an und nichts geschieht. Und dann betet Elia und das ganze Volk Israel schaut zu, wie Gott Feuer vom Himmel fallen lässt und das Opfer mitsamt dem Altar verschlingt. Und sie alle wenden sich wieder Gott zu. Was für ein großer Erfolg für Elia, nicht wahr? Was für ein großartiger Machtbeweis ihres Gottes. Aber sehen wir, einige Zeit später sehen wir Elia in der Wüste. Er sitzt verzweifelt unter einem Wacholderbusch. Und es heißt, er wünschte sich zu sterben. Was war geschehen? Königin Isabel hatte gedroht, ihn umzubringen. Und obwohl Elia Gott so machtvoll erlebt hatte, dass er der unumschränkte Herrscher ist, traute Elia Gott nicht zu, dass er ihn noch weiter bewahren könnte. Dieses Wunder von den Baalspriestern war doch so eine großartige und eindrucksvolle Sache. Aber Elia war an dieser Stelle stehen geblieben und war keine Schritte gegangen. Er war stehen geblieben bei den alten Erfolgen, stehen geblieben bei den alten Erlebnissen. Und schließlich erschienen ihm auch die wieder fragwürdig. Und schließlich erschien ihm Gott auch wieder fragwürdig. Sehen wir, das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die wir immer wieder finden können, wenn wir nach einem Erlebnis mit Gott nicht den Mut haben, wieder weiterzugehen, Schritte zu machen, dann kommt es zum Stillstand und wir zweifeln schließlich auch an dem, was uns bis dahin so ganz sicher war. Und ich möchte uns einmal fragen, ganz ehrlich fragen, wie lange sind deine letzten Erfahrungen mit deinem Gott, mit dem Herrn Jesus, wie lange liegen sie zurück? Wann hast du Gott das letzte Mal als lebendiges Wesen erfahren? Wann hat er dich das letzte Mal konkret angesprochen, sodass du gewusst hattest, jetzt spricht er mich an, das gilt jetzt mir. Das ist nicht irgendein Bibeltext, das ist auch nicht irgendeine Predigt, sondern jetzt redet Gott mit mir, er meint mich. Und wann bist du das letzte Mal konsequent gewesen und hast es gewagt und dich eingesetzt für ihn? Er sich zu dir gestellt hat. Wann hast du das letzte Mal gebetet und Gott hat geantwortet, sodass du zweifelsfrei wusstest, das war er. Da hat er eingegriffen. Da können die Leute noch so viel von Zufall reden. Ich weiß es, es war er. Wann hast du das letzte Mal erlebt? Dass Gott, von dem wir hier die ganze Zeit lesen, reden, singen, dass dieser Gott tatsächlich etwas mit deinem Leben zu tun hat. Wie lange ist das jetzt her? War es schon in diesem Jahr? Oder noch im letzten? Oder ist es noch länger her? Sodass du gar nicht mehr so richtig weißt, wie hört sich eigentlich Gottes Stimme an? Dass du nicht mehr so recht weißt, wie das ist, wenn man auf sein Wort hin Schritte geht und etwas wagt, das man sonst vielleicht nie tun würde. Nehemia hat die helfende Hand Gottes erlebt. Aber er hat sich nicht darauf ausgeruht, sondern er ist losgeritten. Er hat sich herausfordern lassen. Und er hat Gott herausgefordert, dass er ihn nun auch weiterführt und dass er zu Ende bringt, was er mit ihm angefangen hat. Wie traurig ist das, wenn man Christen auf ihren Glauben hin anspricht und es kommen immer nur die alten Geschichten. Nicht, dass diese Erlebnisse von damals nichts wert wären, die sind ganz viel wert. Aber wir haben doch einen Gott, der heute lebt und der heute noch zu erfahren ist. Und wenn man dann nur Dinge von damals hört, hat man das Empfinden, dass der oder diejenige nicht weitergekommen ist. Dass das Leben irgendwie in Formen erstarrt ist. Und dass die Beziehung zu Gott eher von Stillstand geprägt ist. Auf der anderen Seite, wie schön ist das, wenn man Christen auf ihren Glauben hin anspricht und man spürt, da ist Leben drin. Da sind vielleicht nicht dauernd diese großen, weltbewegenden Erlebnisse. Aber man spürt, dieser Mensch, der lebt mit seinem Herrn. Und er oder sie hat was zu erzählen. Das ist frisch, das ist echt, das ist lebendig. Und wisst ihr, ihr braucht keine Angst haben. Ich werde nach der Predigt nicht rumgehen und fragen, wann hast du das letzte Mal konkret was mit Gott erlebt? Und ich werde euch auch keine Umfrage dazu schicken. Kleiner Werbeblock an dieser Stelle, um an der Umfrage teilzunehmen, die ich gestern an die Gemeinde rausgeschickt habe. Wäre schön, bis Dienstag 24 Uhr, wenn ihr sie beantworten könntet, würde uns als Gemeinde am Abend, am Donnerstag sehr gut tun. Klammer zu. Aber es wäre wichtig, dass du dir diese Frage einmal selber stellst. Es wäre wichtig, dass du dir selber mal Rechenschaft ablegst, wie lebendig dein lebendiger Glaube an Jesus Christus eigentlich ist. Denn wisst ihr, das ist das, was Menschen, die auf der Suche sind, am meisten interessiert. Sie wollen wissen, ist dieser Glaube echt? Verändert dieser Glaube das Leben? Oder besteht der Glaube nur aus ein paar neuen Verhaltensregeln und einigen auswendig gelernten Bibelversen? Menschen, die wirklich auf der Suche nach einem Leben mit Gott sind, die interessiert es nicht in erster Linie, ob du auf jede spitzfindige Frage noch eine Antwort geben kannst, sondern sie wollen wissen, ob du Gott in deinem Alltag erfährst, ob dein Glaube dein Leben bestimmt. Ob da mehr dahinter ist als nur der sonntägliche Kirchgang. Und soll ich uns noch was Herausforderndes sagen? Sie haben ein Recht darauf, es zu erfahren. Sie haben ein Recht darauf, es zu erfahren. Jesus sagt, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Lebt vor ihnen ganz ehrlich euren Glauben und dann lasst sie selber ihre Schlüsse ziehen. Sehen wir, es geht nicht darum, Menschen mit einer Lehre bekannt zu machen. Es geht in erster Linie darum, die Menschen mit dem Gott bekannt zu machen, der unser Leben verändert hat und es auch weiterhin verändern will. Ist dieser Gott erkennbar in dir, in mir? Wir wollen noch einmal zu Nehemia zurückkehren. Lass uns doch einmal schauen, was ihm geholfen hat, in seinem Weg echt und konsequent zu sein. Da lesen wir, und wir haben es schon im Schriftwort gehört, die letzten zwei Verse, Kapitel 2, 17 und 18. Nachdem er mit seinem Reittier, wie er sagt, oder wie es in der Guten Nachricht Bibel heißt, sozusagen die Umgebung von Jerusalem erkundet hat und vor allen Dingen die Tore, die verbrannten und die geschliffene Mauer. Da heißt es, nun aber sagte ich zu ihnen, ihr seht selbst die trostlose Lage, in der wir stecken. Jerusalem ist ein Trümmerhaufen und die Stadttore sind verbrannt. Kommt, lasst uns die Mauer wieder aufbauen, damit diese Schande aus der Welt geschafft wird. Ich erzählte ihnen auch, wie die gütige Hand meines Gottes mir geholfen und was der König mir gewährt hatte. Und da sagten sie, ja, ans Werk, bauen wir sie auf. Und sie machten sich mit Eifer an die Vorbereitungen zu dem wichtigen Unternehmen. Nehemia hatte also Mut, den Brüdern und Schwestern in Jerusalem zu erzählen, wie er Gottes Eingreifen selbst erfahren hat. Und er sagte ihnen, wie gnädig die Hand meines Gottes über mir gewesen war. Und dann war es raus. Dann hat er es ausgesprochen. Jetzt gab es kein Zurück mehr. Jetzt musste er die Sache auch durchziehen. Bis hierhin hätte er immer noch wieder einen Rückzieher machen können. Er war alleine losgeritten, hat sich alles angeschaut, aber dann hat er es ausgesprochen. Bis dahin wusste noch niemand außer dem ausländischen König, dass Gott ihm dass es Gott war, der ihm diesen Auftrag gegeben hatte. Aber jetzt hatte er Stellung bezogen und gesagt, ich glaube, dass Gott mich hierher geführt hat und ich glaube, dass es sein Wille ist, dass wir die Stadtmauer gemeinsam wieder aufbauen. Nehemia beließ es also nicht einfach nur mit diesem Hören, mit dieser Erfahrung mit Gott, sondern er erzählte es weiter und ließ andere daran teilhaben. Und er sagte damit zu sich, das war echt, was ich da erlebt habe. Das war echt. Und jetzt halte ich daran fest. Und er sagte damit zu Gott, jetzt habe ich es ausgesprochen. Jetzt habe ich es gesagt. Jetzt habe ich mich zu dem bekannt, was du mir aufgetragen hast. Und ich weiß nicht, wie das alles gehen soll. Jetzt musst du mich auch weiterführen. Denn jetzt, Gott, steht deine Ehre auf dem Spiel. Sehen wir, eine der besten Möglichkeiten gegen geistlichen Stillstand ist, dass wir andere von unseren Erlebnissen mit Gott, von unseren Gebetserhörungen erzählen. Und weiter, eine der besten Möglichkeiten, geistlich auch wieder in Gang zu kommen, ist ebenfalls andere einzuweihen, jemanden von seinen Schwierigkeiten zu erzählen. Nicht nur von den guten Aufträgen und den großen Visionen, sondern auch von den Schwierigkeiten, die man hat, zu erzählen. Solange wir immer alles mit uns allein verhandeln, hat der Widersacher ein viel zu leichtes Spiel, uns niederzuhalten, uns wieder Zweifel in unser Denken zu säen. Erst wenn wir andere mal eingeweiht haben, wenn wir anderen erzählt haben, was für Erfahrungen wir mit Gott gemacht haben, erst dann festigen sich Dinge in unserem Glauben. Und nur dann können wir sie auch wieder daran erinnern und stützen, wenn bei uns Zweifel auftauchen. Erst wenn wir mal andere eingeweiht haben in unsere Schwierigkeiten im Glauben, erst dann werden wir uns viel ernsthafter bemühen, auch voranzukommen, das Ding unter die Füße zu kriegen. Denn dann weiß ja einer Bescheid und der wird irgendwann wieder nachfragen. Sehen wir, das ist einer der Gründe, warum ich überzeugt bin, dass Kleingruppen für das Leben einer Gemeinde unsagbar wichtig sind. Weil wir hier am ehesten lernen, voreinander offen zu sein. Uns die schönen Dinge des Glaubens mitzuteilen. Aber auch einander die Schwierigkeiten anzuvertrauen. Und ich wünsche mir, dass wir es noch viel besser lernen, offen miteinander umzugehen. Denn kaum etwas kann uns in unserem geistlichen Leben mehr weiterhelfen, als wenn wir andere in unser geistiges Leben hineinschauen lassen. Ich weiß nicht, wie es dir heute ging. Vielleicht hast du im Laufe der Predigt festgestellt, dass in deinem Leben mit Gott schon lange nichts mehr Neues passiert ist. Vielleicht hast du gemerkt, dass dir diese Frische, diese Echtheit, diese immer neue Erfahrung der Gegenwart Gottes irgendwann mal abhanden gekommen ist. Ich möchte dich einfach herausfordern. Plag dich damit nicht noch länger alleine herum. Du schiebst das immer nur mehr vor dir her. Geh zu einem Christen, zu dem du Vertrauen hast, und deck diese Sache einmal auf und sag ihm das als Gebetsanliegen. Du wirst die Erfahrung machen, dass allein solch ein Gespräch dir neue Impulse für dein geistliches Leben geben wird. Das gesungene Gebet, das wir nach dem gesprochenen Gebet miteinander singen, beschreibt sehr gut, was in unserer Seele abgeht, wenn wir uns auf Gott einlassen und Schritte gehen. Das hört sich paradox an, aber um im Glauben festzustehen, muss ich Schritte gehen. Ich möchte beten. Mama Mia, Nehemia, der ist vorangegangen. Herr, und das wollen wir auch in unserem Leben erleben, dass sich du der lebendige Gott, dass du dich zu unserem Leben stellst, was wir mit dir begonnen haben oder noch beginnen werden. Und dass wir erleben, wie du eingreifst in unser Leben und wie wir den Mut besitzen, anderen davon zu erzählen und dann Schritte zu gehen, uns auf den Weg zu machen, wieder hochzukommen, wo wir niedergedrückt waren, wo wir die Knie wieder beugen, nicht nur, um wieder sportlich fit zu werden, sondern die Knie wieder beugen, weil wir uns vor dir beugen wollen. Herr, wir wollen Menschen sein, die dieser Vision, dass du heute noch dein Reich bauen willst, Menschen in dieses Reich rufen willst, dass wir uns da wieder einklinken und miteinander begeistert sind. Herr, schenk, dass wir eine Kleingruppe finden, dass wir Schritte gehen, dass wir es lernen, auch wieder miteinander zu beten und auf dem Weg sind zu dir, dem allmächtigen Schöpfer und Erhalter Himmels und der Erden. Dich ehren wir.